Ja, einen guten Morgen, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können. Ihr seht gleich ein Bild eingeblendet von der Sagrada Familia. Ein Wahrzeichen Barcelonas. Eine Kirche. Keine normale Kirche. Ja, sie ist groß, sie ist überwältigend, sie ist monumental. Eine Geschichte dahinter, die kaum zu glauben ist. 1874, da legte Josef Maria Bocabella, da hatte er die Idee, eine Kirche zu bauen und sammelte Spenden für den Bau. Also 1874. 7 Jahre später war genügend Geld zusammen, um das Bauland zu kaufen. Ein Jahr später wurde dann der Grundstein gelegt, aber wiederum ein Jahr später gab es Streit und man hat nicht weitergebaut. Baustopp. Ungefähr 1885, also 2 Jahre später, da wurde wieder gebaut und der mittlere Teil konnte fertig gebaut werden. Die ersten Gottesdienste konnten darin stattfinden. 8 Jahre später, da war die erste Außenwand fertiggestellt. Dann konnten neue Spenden gefunden werden und das Projekt wurde überarbeitet und vergrößert. Und so kam dann die Geburtsfassade, wurde in Angriff genommen 1894. Und 40 Jahre später wurde die abgeschlossen. Da war dann der spanische Bürgerkrieg kurze Zeit später und die Kirche wurde wieder abgebrannt. 1950 war dann die Baufortsetzung dieses Projektes. Zahlreiche Baustopps und Wiederaufnahmen prägten die Geschichte dieses Projektes. 2026, also in diesem Jahr, wurde der höchste Turm der Kirche fertiggestellt. Die Kirche wird planmäßig 2035 fertiggestellt. 1882, die Grundsteinlegung. 144 Jahre später, heute noch nicht fertiggestellt. Was angefangen ist, muss vollendet werden. Es ist eine Geschichte des Dranbleibens. Und so lautet die heutige Predigt: Stillstand ist keine Option. Ähnlich wie beim Bau dieser Sagrada Familia ist ein Christ ein Bauwerk. Ein Bauwerk, das angefangen wird und ähnlich wie bei der Sagrada Familie eben nicht von heute auf morgen beendet ist. Christsein beginnt mit der Bekehrung, der Anfangszeit, wo man den Weg geht mit Jesus Christus. Das Fundament ist gelegt, aber der schlimmste Trugschluss ist, jetzt ist alles getan, jetzt kann ich mich nach hinten lehnen. Nachdem Petrus im ersten Petrusbrief gezeigt hat, wie herrlich das Evangelium ist, in den Versen, also im ersten Kapitel, in Versen 3 bis 12, fordert er nun Konsequenzen. Es muss eine Lebensänderung deswegen geben, wenn wir sein großartiges Evangelium haben, woran wir glauben. Nun geht Petrus weiter im zweiten Kapitel und zeigt: Stehen bleiben ist keine Option für uns Christen, sondern wir müssen weiter im Glauben wachsen. Und er benutzt 3 Bilder, um dies zu verdeutlichen. Das erste Bild ist das Bild des Kleinkindes. Und entscheidend ist Vers 3, mit dem ich beginnen möchte. Geschmeckt habt ihr ja schon, wie gütig der Herr ist. Die NEU, die ihr jetzt hier vorne lesen könnt, schreibt geschmeckt habt. also etwas Abgeschlossenen. Eine wörtliche Übersetzung oder die wörtliche Übersetzungen überschreiben mit, wenn ihr geschmeckt habt, falls ihr wirklich geschmeckt habt. Die wörtlichen Übersetzungen zeigen hier also, es ist eine bedingte Schlussfolgerung. Wenn ihr das wirklich gemacht habt, wenn ihr wirklich an das Evangelium geglaubt habt, dann sind die Verse 1 bis 2 logische Konsequenz. Es zeigt die Grundlage. Die Grundlage ist die Erkenntnis, Gott ist gütig. Psalm 34, Vers 9 heißt es, da formuliert David, schmeckt und seht, wie gütig Jahwe ist. David formuliert in dem Psalm, nachdem er den Schutz bei Abimelech erlebt hat, kommt und seht, wie großartig Gott ist. Ich habe erkannt, dass mich Gott beschützt hat. Und nun sollt auch ihr erkennen, seht und schmeckt, zwei Sinne des Menschen angesprochen. Was ist damit gemeint? David hat eine persönliche Erfahrung mit Gott gemacht. Und genau dazu lädt David ein, schmeckt und seht, kommt mit dazu, hört, wie groß unser, wie gütig unser Gott ist. Kommt und macht dieselbe Erfahrung, die ich gemacht habe, damit auch ihr Zeugen dieses großartigen Gottes seid. Petrus spricht also zu den Empfängern dieses Briefes, ihr habt persönlich Gott erfahren, ihr habt persönlich Gott erlebt, ihr habt ihn erlebt, wie gütig er ist. Und ich hoffe, liebe Gemeinde, dass wir auch damit angesprochen sind. Dass auch wir sagen können, ich habe diesen gütigen Gott erlebt. Ich habe diesen gütigen Gott erfahren. Ich habe gehört und selbst erlebt. Und nun, wenn wir das erkannt haben, folgt Petrus zwei Aufforderungen. Legt ab und verlangt. Legt ab. Legt ab die Bosheit, die Hinterlist, Heuchelei, Neid und üble Nachrede. Bosheit, sehr allgemein formuliert, es ist das Kennzeichen aller Nichtchristen, all diejenigen, die sich nicht an das Wort Gottes halten. Es ist die Überschrift dazu quasi zum Fehlverhalten in Gottes Augen. Die anderen Dinge haben eigentlich eine Sache gemeinsam. Sie täuschen dem Gegenüber etwas vor. Interessant ist ja der Zusammenhang. Das erste Kapitel hat geendet mit der Aufforderung, wir sollen unsere Geschwister, unsere Glaubensgeschwister lieben. Wie sollen wir sie lieben? Mit einem ungeheuchelten Herz. Und nun fordert Petrus dazu auf, genau das niederzulegen, dass wir den anderen was vorspielen. Vorzuspielen, ich liebe dich. Das soll abgelegt werden. Paulus fordert dazu auf, Dinge niederzulegen. Dinge niederzulegen, die zu einem Christen nicht passen. Und gleichzeitig fordert er dazu auf, was wir nun tun sollen. Also er untersagt das eine und fordert das nächste auf. Es ist sozusagen wie das Beispiel, denk nicht an den rosaroten Elefanten und wir alle denken an den rosaroten Elefanten. Er sagt, denkt nicht an den rosaroten Elefanten, sondern an die rosarote Kuh. Und sogleich denken wir an die rosa Kuh. Wir sollen ein Verlangen haben. In 1. Petrusbrief, da haben wir bereits einmal das Wort Begierde gehabt. Es ist eine negative Darlegung, Verlangen nach Bösen zu haben. Genau das sollen wir nicht haben. Aber hier benutzt es Petrus positiv. Wir sollen diese Begierde haben. Wir sollen ein Verlangen haben nach was Positivem. Petrus benutzt hier das Bild eines Kindes, eines neugeborenen Kindes. Neugeboren, wiederum ein Bild, das uns schon mehrmals im Petrusbrief begegnet ist. Im ersten Kapitel, wir sind von neu geboren durch unseren Vater im Himmel. Und hier sollen wir diesen Neugeborenen eben gleichen. Ein Baby verlangt nach Nahrung. Nahrung, die Milch, die Muttermilch. Die Muttermilch, die das Baby braucht, um zu wachsen. Und genauso ist es bei uns. Auch wir sollen ein Verlangen nach Nahrung haben, um so zu wachsen. Welche Nahrung ist gemeint? Hier ist die Rede von der Muttermilch oder der Milch. Sie wird beschrieben mit der vernünftigen, lauteren Muttermilch. Also vernünftig und rein. Vernünftig ist das Logische. Alles andere ist keine gute Idee. Lauter ist unverfälscht, das heißt nicht verdünnt. Ein Baby braucht nicht ein Schuss Milch und ein Liter Wasser, sondern es braucht die pure Muttermilch, weil es das Beste für das Baby ist, mit all den Vitaminen drin, die das Baby braucht. Die Milch, nach der wir verlangen sollen. Die Milch hier also positiv dargestellt. Die Milch, die vernünftige Milch. Vernünftig hier in der NEU gleich anders übersetzt, mit dem unverfälschten Gotteswort. Weil im Griechischen hier bereits das Wort Logos mit anklingt. Also im Griechischen benutzt Petrus quasi ein Wortspiel mit der Vernunft und gleichzeitig bringt er das Wort Logos, was wiederum auf die Bibel anspielt, in Brief hervor. Wieso? Ein Baby muss Milch haben. Ohne Milch kann ein Baby nicht wachsen. Ja, wir wissen, ein Baby braucht vieles. Es braucht Liebe, es braucht die Mutter, es braucht Zuneigung, Sicherheit, Familie. Aber all diese Dinge bringen nichts für das Wachstum. Du kannst einem Baby die Liebe geben, aber keine Milch, es wird sterben. Und diesen Vergleich zieht dir Petrus. Durch das Wort Gottes wachsen wir zum Heil. Was ist damit gemeint? Es ist das ewige Heil gemeint. Weil nur durch das Wort Gottes haben wir Zugang zum ewigen Heil. Nur durch das Wort Gottes haben wir Wachstum im Glauben. Es ist mir keine Stelle bekannt, ehrlicherweise, die besagt, lies das Wort Gottes, damit du errettet wirst. Du brauchst Jesus. Du musst an ihn glauben. Aber es ist klar, ohne das Wort Gottes fehlen essentielle Dinge. Denn nur aus dem Wort Gottes kann der wahre rettende Glaube kommen. Nur das Wort Gottes bewahrt dich vor der Irrlehre, der dich ins Verderben bringt. Somit wird das Wort Gottes essentiell. Glaubst du an Jesus? Dann ist es der Anfang. Stillstand ist keine Option. Es ist schön und gut, dass du glaubst. Auch Dämonen glauben. Sie gehen trotzdem verloren. Petrus benutzt hier das Bild des Kleinkindes, das Bild des Babys, das nach Nahrung schreit. Das nach Nahrung schreit, weil es die Nahrung braucht für das Wachstum. Und genauso soll es bei uns sein. Wir sollen ein Verlangen haben nach dem Wort Gottes, nach dem Unverfälschten, nach dem wahren Wort Gottes, das uns allein Nahrung gibt zum Wachstum. Weiter gebraucht Petrus das nächste Bild. Wir sind ein Bau Gottes. Der nächste Sinnabschnitt nimmt Bezug auf Vers 3. Wenn du also wirklich gläubig bist, und so beginnt es, kommt zu ihm, wenn wir zu Jesus kommen. Wenn wir Christen sind, kommen wir zu Jesus Christus und dann folgt die nächste Konsequenz. Petrus beschreibt hier aber zuerst Christus selbst und darauf möchte ich eingehen. Christus wird hier beschrieben als der lebendige Stein. Steine sind in der Regel tot. Ja, Stein ist eine tote Materie. Christus wird hier als der lebendige Stein beschrieben. Wieso? Er ist der Lebendige. Weil er der Auferstandene ist, weil er den Tod besiegt hat. Und damit ist er genau das Gegenteil von den toten Götzen, von den heidnischen Götzen, die einen toten Stein anbeten. Jesus Christus ist der lebendige Stein. Der lebendige Stein, der von Menschen verworfen wurde. Die Botschaft des Kreuzes, die Botschaft des Auferstandenen. Das Kreuz für die Juden ein Ärgernis, für die Heiden eine Dummheit. Wie kannst du an jemanden glauben, der gekreuzigt ist? Aber bei Gott ist er der Auserwählte. Er ist der Kostbare. Bereits hier klingt das Zitat aus Jesaja 28 an, was er dann in Vers 6 zitiert. Jesus Christus ist der Auserwählte, der Auserwählte. Und damit spielt Jesus Christus auf den Gesalbten an. Im Alten Testament haben wir verschiedene Personen, die von Propheten gesalbt wurden. Der Prophet salbt die Personen, um zu verdeutlichen, diese Personen sind auserwählt von Gott selbst. Ja, sie sind dazu bestimmt, einem bestimmten Auftrag nachzukommen. Ja, sie werden von Gott ermächtigt, diesem Auftrag wirklich erfüllen zu können. Jesus Christus, der Gesalbte Gottes. Jesus Christus, der Auserwählte Gottes. Jesus Christus, der von Gott ermächtigte für den Auftrag, den er von Gott bekommen hat. Der Kostbare. Wiederum ein Rückbezug auf das erste Kapitel. Eine Anspielung darauf. Ja, er ist einerseits verworfen, aber er ist kostbar. Im ersten Kapitel, Verse 18 bis 19, da hat Petrus dargelegt, dass wir erkauft sind, nicht einfach durch Gold oder Silber oder sonst was, was vergänglich ist, sondern durch das kostbare Blut Jesu Christi. Durch das kostbare Blut Gott selbst. Jesus Christus, der Lebendige, der Auserwählte, der kostbare Stein. Und nun schreibt Petrus von zwei Reaktionen von Menschen, wie sie auf diesen lebendigen Stein reagieren. Es sind zwei Schicksale, die an diesem Stein sich entscheiden. Einerseits wird dieser Stein zum Eckstein und bei den anderen zum Stolperstein. Der Stolperstein. Der Stein wird zum Anstoß. Der Stein wird zum Ärgernis. Anstoßen, das meint nicht das Fußballspiel anzustoßen, sondern wenn du wo über die Wiese gehst und mit den Füßen an einen Stein stößt und aus dem Gleichgewicht kommst. Es sind Dinge, die dich aus dem Gleichgewicht bringen, die dich aus der Fassung bringen. Ärgernis. Ärgernis ist eigentlich im Griechischen, klingt hiermit an, dich zu Fall zu bringen. Vollends zu Fall zu bringen. Nicht nur zum Stolpern, sondern du legst dich hin. Und damit wird verdeutlicht, wer nicht dran glaubt, der wird zugrunde gehen. An Jesus Christus entscheidet sich alles. Jesus Christus ist entweder der Eckstein oder der Stolperstein. Jesus Christus wird denen zum Stolperstein, die nicht auf das Wort Gottes hören. Johannes 3,16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Aber wir müssen weiterlesen. Danach folgt Vers 17. Jesus Christus ist nicht gekommen, um zu richten, wird da verdeutlicht. Und dann Vers 18, lese ich wieder vor. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt in den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Der Eckstein, der lebendige Stein, wird zum Stolperstein. Wer nicht dem Wort Gottes vertraut und daran glaubt, wird verurteilt werden. Jesus sagt, er ist im Weg zum Leben. Niemand kommt zum Vater als durch Jesus Christus, nur durch ihn allein. Und wer nicht auf dieses Wort hört, wird daran zerschellen. Sie hören nicht drauf, deswegen gehen sie verloren. Ein Rückbezug auf das erste Bild. Das Verlangen nach dem Wort Gottes. Das wir brauchen, um wachsen zu können im Glauben. Weiter ist es eben der auserwählte Stein, der Eckstein. Der auserwählte Stein, ja wozu hat Gott ihn bestimmt? Es wird geschrieben hier im Text, alle die auf ihn bauen, werden nicht bloßgestellt. Das ist die Bestimmung. Dazu ist dieser Stein auserwählt worden, nicht bloßgestellt zu werden. Römer 11 spricht davon, dass die Juden im Moment verstockt sind, dass sie im Moment nicht erkennen können, wer wirklich der Messias ist. Doch irgendwann fällt diese Decke und sie können erkennen, wer der Messias ist. Genauso ist es bei den Heiden, die das Kreuz als Dummheit sehen. Worüber sie lachen, der Gekreuzigte, die niedrigste Art zu sterben, das soll euer Gott sein. Doch jedes Knie, jeder wird sich beugen. Und dann werden die Schuppen von den Augen fallen und alle werden erkennen, wer Jesus Christus ist. Und alle, die Jesus Christus nicht haben, werden bloßgestellt vor dem himmlischen Thronsaal. Es wird ein beschämender Anblick sein. Gott sagt, dieser Eckstein, den ich erwählt habe, wenn du darauf vertraust, dann wirst du nicht bloßgestellt werden. Wir werden nicht bloßgestellt werden, weil wir darauf vertrauen, weil wir auf Jesus Christus vertrauen. Der Eckstein, der Jesus Christus ist, was ist damit gemeint? Es können zwei verschiedene Steine gemeint sein. Es ist einerseits der Eckstein, der Grundstein. Ein mächtiger Stein, in der Regel in einer Ecke stehend des Gebäudes oder in der Ecke stehend, wo das ganze Gewicht zusammenläuft. Ja, der ganze Bau ist auf diesen einen Eckstein ausgerichtet. Eckstein könnte aber auch der Schlussstein sein, so zum Beispiel im Tempeltor. Es ist der letzte Stein, der eingesetzt wird, der den ganzen Bogen zusammenhält. Es sind zwei Zitate aus dem Alten Testament. Und im Hebräischen wird eigentlich klar, dass in Jesaja der Grundstein gemeint wird und im Psalm der Schlussstein gemeint ist. Nehmen wir noch Korinther mit dazu, dann haben wir ein vollständiges Bild. Korinther, 1. Korinther Kapitel 3, da heißt es, Jesus Christus ist das Fundament, auf dem die Gemeinde gebaut ist. Auf keinem anderen Grund können wir bauen. Dann kommt Petrus dazu, der Grundstein, also der Eckstein, auf dem das Ganze, die ganze Gemeinde ausgerichtet ist, auf dem die ganze Gemeinde gebaut ist. Und Jesus Christus ist der Schlussstein, der den ganzen Bau zusammenhält, der den ganzen Bau vollkommen macht. Petrus spricht also davon, dass Jesus Christus der alles entscheidende Stein ist. Und so kommt Petrus zu dir und zu mir. zu ihm kommend. Kommt zu ihm, zu dem lebendigen Stein. Was passiert in der Gegenwart dieses lebendigen Steines? Wir werden lebendig. Epheser Kapitel 2, Vers 1: Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Wir sind auferweckt. Durch Christus leben auch wir in Ewigkeit. In ihm und durch ihn haben wir das Leben. Und so kommt Petrus dazu und sagt: Stillstand ist keine Option. Lasst euch aufbauen zu einem geistlichen Haus. Gemeint ist hier der Tempel. Der Tempel wird auch im Alten Testament häufig Haus Gottes genannt. Auch der Zusammenhang zeigt, dass es hier um den Tempel geht. Es geht darum, heilige Priester, es geht um geistliche Opfer. Alles passt zu keinem anderen Gebäude als nur zum Tempel. Lasst euch, wir alle sind angesprochen, lasst euch aufbauen. Wir sind Steine. Wir können uns nur Gott zur Verfügung stellen. Nicht mehr. Gott ist derjenige, der baut. Im Griechischen wird hier das Wort benutzt, das für Bausteine benutzt wird. Also es geht hier nicht um den Stein, der du bei der Wanderung irgendwo in der Wiese findest, der noch unbearbeitet ist. Es geht hier um den Baustein. Wir sollen Bausteine sein und damit sind bearbeitete Steine gemeint. Wir kommen zu Jesus Christus, wie wir sind. Sind offene Türen für jeden von uns. Aber wenn wir bei ihm sind, dann sollen wir nicht so bleiben, wie wir sind, sondern Jesus Christus bearbeitet uns. Andreas, diese Ecke muss noch weg. Zu ihm dürfen alle kommen, mit den größten und kleinsten Sünden und sich von ihm verändern lassen. Was ist das Ziel? Das Ziel dieses Baues ist der Gottesdienst. Tempel, Priester, Opfer, alles nützlich für den Gottesdienst. Gottesdienst, Entschuldigung. Wir haben ein einmaliges Opfer, Jesus Christus. Wieso sollen wir nun noch Opfer darbringen? Im Alten Testament haben wir verschiedene Opfergaben. Wir haben Lobopfer, wir haben Dankopfer, wir haben Preisopfer. Und genau davon spricht Römer Kapitel 12, Vers 1 und genau davon spricht Petrus hier. Unser Leben als Opfergabe zu geben, ihm zur Ehre. Gott Ending Projekt. Petrus ermutigt uns, dran zu bleiben. Stillstand ist keine Option. Wie Babys nach Nahrung schreien, so sollen wir nach dem Wort Gottes Verlangen haben. Als Bausteine sollen wir uns gebrauchen lassen zur Ehre Gottes. Als Evangelisten sollen wir von der frohen Botschaft berichten. Ich bete zum Schluss. Ja, Vater im Himmel, durch Jesus Christus haben wir alles. Wir haben alle geistlichen Zusagen, ja alle geistlichen Segnungen in und durch ihn bekommen. Ja, Jesus Christus, wie oft haben wir unser Leben gefüllt mit Dingen, die hier bezogen sind, wo wir ein Verlangen haben für all diese Dinge. Bitte schenk in uns dieses Verlangen nach der einzig wahren Milch zu haben, dem Wort Gottes. Jesus Christus, gebrauche du uns in der Gemeinde, gebrauche du uns da, wo du uns hingestellt hast, damit wir dich ehren in unserem Alltag. Jesus Christus, all diese Zusagen, von denen wir gehört haben, sind ein Segen, den wir durch dich haben. Ich bitte dich, dass dies für uns Mut ist, dass dies für uns Antrieb ist, wirklich Zeugen zu sein da, wo du uns hingestellt hast. Bitte gebrauche du uns. Amen.